Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra! Podcasts, dem Design-Podcast der Burg. Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Mein Name ist Christian Zöllner und ich versuche das unglaublich schnell zu machen, damit wir ganz schnell die tollen Gäste begrüßen können, nämlich Frederik und Philipp von der Gestaltungszentrale Politik. Hallo.
Hi.
Hi. Hallo.
Ich sitze in Halle in meinem Büro in der Burg. Wo seid ihr?
Wir sitzen in Hamburg im quasi Headquarter der Gestaltungszentrale alias meinem Office, meinem Homeoffice.
Genau. Deinem Homeoffice, also das da hinten, ich sehe euch, ihr sitzt in so einem, da habt ihr irgendwas noch hinten zugehängt, entweder für den Sound oder weil es Sachen sind, die ich nicht sehen darf.
Ja, wir haben es für den Sound extra Mühe gegeben, du darfst ja alles sehen, wir können über alles offen sprechen.
Okay, cool. Dann, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen, was ihr macht und dann erzählt ihr mir mal kurz, ob ich da recht habe. Okay, also ich versuche einfach mal euch zu interpretieren und ihr sagt mir nicht zwischendurch Stopp, sondern sagt, nee, Christian ist völlig falsch.
Das klingt super.
Ihr seid ein Designkollektiv, ihr habt euch in Hamburg gegründet, aus dem HFBK-Umfeld öffentliche Gestaltungsberatung. Ihr seid nicht nur ihr beiden, ihr seid mehr als nur ihr und ihr beschäftigt euch mit Fragestellungen von Gestaltung in Kontexten von politischen Entscheidungsprozessen.
Mhm. Ja, das klingt, also der letzte Teil trifft sehr gut. Die Herkunft ist ein bisschen vielfältiger tatsächlich. Also ich bin der Einzige, der von der HFBK kommt, habe da meinen Master gemacht, meinen Abschluss und der Rest ist so ein bisschen zusammengekommen.
Genau, ich komme ursprünglich von der, ich war vorher in der Goethe-Uni in Frankfurt, habe dort Ästhetik studiert, komme eigentlich gar nicht aus dem Design, sondern aus der Ästhetik, also assoziiert mit dem Design. Ich habe mich mal für Schnittstellen von Ästhetik zu gesellschaftlichen Themen interessiert und bin dadurch ans Design gekommen. Dann habe ich Philipp kennengelernt bei einer Tagung in Frankfurt und dann hat sich das Stück für Stück entwickelt. Jule und Lisa sind aus Kassel von der Kunsthochschule, haben dort systemisches Design studiert. Und dann ist Robert noch im Team, der ist eigentlich Produktdesigner aus Hannover, aber mittlerweile ist er Landschaftsgestalter. Also alle, die dabei sind, sind designassoziiert, würde ich sagen. Die meisten sind auch DesignerInnen. Und genau, so sieht unser Team aus.
Und bevor wir eigentlich darüber sprechen, was ihr da tut, welche Wirkungen ihr in eurem Handeln eigentlich vermutet und welche ihr vielleicht auch tatsächlich belegen könnt. Ist ja meine erste Frage, jetzt sitzen hier schon wieder drei weiße Dudes zusammen. Reden wir später über Struktur oder gleich?
Wir können gerne direkt drüber reden. ja, nee, also genau, Frederik hat ja gerade schon angefangen. Also das Team bei uns stellt sich zum Glück doch noch ein bisschen diverser auf. Das heißt, im Team bei uns ist schon auch ein Punkt, über den wir sehr häufig sprechen. Wir merken bisher, dass es sozusagen durch den natürlichen Zuwachs bei so einer Initiative, das ist halt immer irgendwie, ist viel Ehrenamt. Und das heißt, es ist so ein bisschen immer die Frage, wer kommt zu einem, wer findet das Thema interessant und wer hat auch die Zeit dafür und die Kapazität, denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und da sind wir dann wieder schon am Kern des Ganzen, sich dafür sowas engagieren zu können, in dem Kontext, in dem es gerade passiert bei uns, leider noch zum Großteil unbezahlt, ist es halt auch wieder sehr schwer für marginalisierte Gruppen irgendwie Zugang zu finden und die eben nicht irgendwie Jobs haben, die das so frei ermöglichen und irgendwie den Zugang gewähren.
Ja, sehe ich ähnlich. Also bei uns im Team sind wir jetzt seit kurzem auch zumindest paritätisch. Kati kam noch dazu, auch aus der Designtheorie. Das heißt, da geht's zum Glück. Warum wir jetzt hier sitzen, das liegt eigentlich vor allem darum, dass wir, kommt daher, dass wir in Hamburg sind und wir in Hamburg immer wieder mal Veranstaltungen gemacht haben und dann im Team letzte Woche gesagt haben, wisst ihr was, ihr beide seid eigentlich schon ganz gut eingegroovt so miteinander. Ich glaube, das wird das angenehmste Gespräch. Aber wir entscheiden das bei uns im Team immer sehr gleichberechtigt. Jule meinte dann, macht ihr das mal. Und ja.
Na, ist doch okay, ich wollte nur ein bisschen stänkern. Aber versucht nochmal so ein bisschen aus euren Worten zu erklären, was tut ihr eigentlich? Ich finde vor allen Dingen gerade nochmal interessant, wie ihr es gesagt habt, wie seid ihr eigentlich strukturiert? Seid ihr ein e.V.? Seid ihr eine Firma? Wie agiert ihr? Und also vielleicht, dass ihr nochmal einen Punkt macht, so kurz, Executive Summary, wer ist hier eigentlich die Gestaltungszentrale Politik? Also ich habe es so ein bisschen versucht, aber dass ihr es nochmal selber runterpunktet.
Also die Gestaltungszentrale Politik ist in erster Linie ein gemeinnütziger Verein. Mhm. So viel zum Organisatorischen. Wir sind rein förderbasiert bisher und spendenbasiert. Es gibt kein kommerzielles Angebot des Vereins. Und das ist so ein bisschen das Organisatorische. Aber was natürlich das Spannende ist, wir verstehen das so ein bisschen, oder die Gestaltungszentrale verstehen wir so ein bisschen als Raum für Experimente zwischen Design und Politik. Mhm. Und es gibt so ein paar Sachen, die in den Grundüberlegungen der Initiative und auch der Überlegung, wir brauchen eine Initiative, wir hätten ja auch einfach so als Kollektiv, wie du schon gesagt hast, irgendwie einfach arbeiten können als Gruppe, als Individuen. Wir haben uns aber entschieden, eine Organisation auch zu gründen, weil wir einen systemischen Bedarf gesehen haben im System Politik. Und wir kommen aus dieser Beobachtung, wir haben uns Politik angeguckt, wir haben mit Politik geredet, wir haben mit Politikwissenschaft geredet, wir haben miteinander geredet in der Initiative unter den Leuten. Und wir sind darauf gekommen, dass es eben einen Punkt gibt, wo wir glauben, dass wir aus designnahestehenden Personen einen Mehrwert bieten können, wenn wir versuchen, das Gestaltungsverständnis, wie wir es im Design kennen oder in den Kreativen generell und auch in den Künsten, wenn wir dieses Gestaltungsverständnis auch in die Politik bringen und dort eine Kultur prägen, eine Gestaltungskultur, die sich eben eher an den Mustern orientiert, weil die Beobachtung eben war, Politik lebt eher vom Entscheiden, weniger vom Entwerfen. Also es geht mehr darum, es gibt ganz viele tolle Prozesse und Methoden, wie man eine Entscheidung findet, Konsens bildet. Aber wie eigentlich das entsteht, worüber entschieden wird, da ist man so ein bisschen schwach aufgestellt. Und das war eben die Anfangsthese. Und es gibt Angebote, die wir haben, und Projekte, die sind direkt daraus entstanden. Es gibt aber auch Sachen, die sind einfach auf dem Weg dahin entstanden, weil man mit Leuten spricht. Leute finden das interessant, haben andere Ideen und plötzlich sitzt man mit Politikwissenschaft irgendwie im Kanzleramt und zeichnet irgendwie politische Prozesse auf, weil man halt visuell denkt und Prozesse so erfassen kann.
Ja, und also Teil der Anfangsidee war diese Beobachtung, sowohl Politik als auch Design behaupten von sich zu gestalten, und haben aber ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Philipp sagte es gerade eben, das Design eher das Entwerfen, die Politik eher das Entscheiden. Und wo wir erstmal sehr viel Energie auch reingewidmet haben, ist zu schauen, wie diese beiden Konzepte überhaupt zusammen funktionieren. Wo sind die Unterschiede davon? Was meinen wir eigentlich wirklich, wenn wir von Gestaltung sprechen? Und so war eigentlich der erste Impuls, nachdem wir uns so ein bisschen sortiert hatten und gesagt haben, ja, grundsätzlich glauben wir schon, dass Politik davon profitieren kann, mehr Entwurf in die eigenen Prozesse zu integrieren, zu schauen, wie funktioniert denn eigentlich politische Gestaltung? Also was sind denn eigentlich Gestaltungsprozesse in der Politik? Und da haben wir uns orientiert und haben mal oben angefangen und gesagt, der zentrale Gestaltungsprozess, den wir in unserer Demokratie in Deutschland kennen, ist das Gesetzgebungsverfahren. Und haben das mal an den Anfang gestellt und überlegt, naja, mit was für einem Prozess haben wir es ja eigentlich zu tun? Und so fing eigentlich dann die Arbeit an, aus einem Interesse, die Politik und das politische Gestalten besser zu verstehen. Immer mit dem Gedanken, dass wir gerne eine neue demokratische Gestaltungskultur etablieren wollen, zu schauen, wo sind Punkte innerhalb des Prozesses, wo wir auch intervenieren können.
Ihr sagt, ich muss kurz mitschreiben, neue demokratische Gestalt, ich schleppe langsam, Gestaltungs... Cool.
Ist Tour. Ein langer Ausdruck.
Ja, ich finde ich aber, aber ihr habt aber auch so, ne, also tatsächlich, ich würde hier wirklich mal kurz einhaken, weil wir sind ja ein Podcast über Design und Designausbildung, Design und Gestaltung. Erste Frage, drei Fragen, die hintereinander kommen. Gestaltung, was meint ihr eigentlich damit? Das habt ihr nämlich gerade, eigentlich müsstet ihr es beantworten können, weil ihr euch damit beschäftigt habt. Und was sind neue demokratische Gestaltungskulturen ausgehend davon? Also meine erste Frage an euch, in der Auseinandersetzung mit den politischen Prozessen oder wie, andersrum, mit Politik, weil wir reden in Substantiven, was ist denn eurer Meinung nach Gestaltung? Was meint ihr, wenn ihr den Begriff Gestaltung verwendet?
Ja, es ist ganz spannend. Das Design, die Designtheorie und die Designwissenschaft und auch die Designpraxis haben sich ja über die letzten Jahrzehnte sehr viel damit beschäftigt, was eigentlich das Design ausmacht. Mhm. Und da ist das Gestalten als Wort natürlich nur eine Brücke. Weil es ist im Englischen ist der Designbegriff ein wesentlich breiterer. Da macht auch der Engineer macht Design, ein Techniker macht Design. Und im Deutschen ist es aber eben das Design so von der Gestaltung so ein bisschen abgetrennt. Und der Gestaltungsbegriff ist im Deutschen eher das, was im Englischen das Design ist. Und wir haben uns an dem orientiert, was wir irgendwie aus der eigenen Praxis kennen, und was wir aber eben auch in vieler toller Designtheorie und Wissenschaft irgendwie schon an spannenden Erkenntnissen gefunden haben. Und da geht es eben immer um das Entwerfen. Ja, mhm. Also das, was das Design irgendwie so besonders macht oder das, was Design sehr gut kann, ist das Entdecken und Erfinden und Spekulieren neuer Ideen und das in einer Art iterativen Prozess. Das heißt, ich denke nicht ganz viel nach in meinem Kämmerlein und komme mit der perfekten Idee, sondern ich gucke mir so ein bisschen den Kontext an, das ist ganz wichtig, nicht nur ein bisschen, ich gucke mir sehr viel den Kontext an, gucke, was ergibt sich da so ein bisschen, spreche mit Leuten und entwickle eine erste Idee. Das ist mein erster Entwurf. Und dann zeige ich den mal Leuten oder spreche mit Leuten drüber und dann entwickelt sich das weiter und es entsteht ein dritter Entwurf, weil ich beim ersten Entwurf eine Sache nicht mitgedacht habe. Vielleicht teste ich den auch praktisch und komme so iterativ Schritt für Schritt immer weiter in meinem Entwurfsprozess und habe am Ende des Tages irgendwie 100 Entwürfe gemacht. Und einer oder vielleicht auch eine Auswahl von drei oder so, das hängt dann so ein bisschen vom Rahmen ab, was ist das Projekt und was soll dabei rauskommen, sind dann sozusagen die finalen Entwürfe. Und das ist so ein bisschen das, wo wir uns anknüpfen. Also das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern da knüpfen wir an ganz viel Theorie an und aber eben haben auch diese Erfahrung aus der eigenen Praxis. Und das ist eigentlich so das Gestaltungsverständnis, wie wir es aus dem Design für uns mitnehmen.
Also im Grunde ist das stärker der Prozess, vielleicht nochmal um einen Schritt noch weiter vorzugehen. Ich würde sagen, grundsätzlich sind wir da schon auf einer ganz basalen Ebene, dadurch, dass wir auch verschiedene Gestaltungskulturen zusammenführen wollen, dass wir erstmal sagen, ja gut, Gestaltung ist auch die Veränderung oder die Ergänzung von Welt. Also durch den Entwurf geben wir etwas die Welt, schaffen vielleicht ein neues Produkt, wenn wir ganz klassisch aus dem Industriedesign sprechen. Und in der Politik ist es auch die Veränderung von Welt, nämlich durch die Formulierung eines Gesetzes, beispielsweise die Veränderung der gesellschaftlichen Situation, in der wir leben, oder die Bedingungen, unter denen wir leben, verändert auch da etwas an unserer Welt. Und ich würde sagen, das ist eine Gemeinsamkeit, die erstmal in dem Gestaltungsverständnis beruht, was das Gestaltungsverständnis, das wir haben, schon mal trifft, dass wir da zumindest mal nach diesen Gemeinsamkeiten auch erstmal gesucht haben. Und dann schließt eben diese Frage nach, wie gehen wir eigentlich damit um, nämlich in dem Fall das Design mit dem Entwurf, den wir stärker einbringen möchten.
Wie ist es für dich, Frederik, als Ästhetiker? Also du, das ist ja ich finde es noch nicht mal einen basalen Designbegriff. Ich finde es eine schlaue, kluge Zusammenfassung, so wie auch ich es begreife. Bin ich aber kein Ästhetiker, sondern eigentlich auch praktizierender wie dozierender Designer. Was hat sich für dich eigentlich jetzt dabei geändert? Also dein Gestaltungsverständnis aus deiner, sagen wir mal, akademischen Vorprägung, aber auch was bringst du da jetzt gerade mit an den Tisch?
Also ich verstehe, dass die Ästhetik sehr stark über die sinnlich-emotionale Seite. Das ist so ein bisschen die Richtung innerhalb der Ästhetik, die ich mir ausgesucht habe. Also man kann ja in der Ästhetik sagen, man kommt sehr klassisch über eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Welt und mit Kunst oder Kultur oder eben aus der eher körperlichen, sinnlichen, emotionalen. Und das ist die Dimension, die ich interessanter finde, nämlich und die ich auch mit dem Design interessant finde, weil man ja auch über die rein visuelle Auseinandersetzung mit Welt, auch mit der haptischen, mit eben ein bisschen mehr Sinn, die Welt wahrnimmt, auf eine breitere Wahrnehmungsgrundlage, mit der man arbeitet. Und das ist auch was ich in Politik oder in politischen Gestaltungsprozessen interessant finde. Wie kann man auch diesen anderen Aspekten unserer Wahrnehmung Raum geben? Nämlich dadurch, dass man nicht nur Dinge, sagen wir, jetzt ein bisschen negativ gesagt, zerdenkt oder zerschreibt idealerweise noch, wenn man beispielsweise ein Word-Dokument hat, das man irgendwie zum Kommentieren in die Runde schickt, sondern wie kann man auch Situationen schaffen, da sind wir jetzt schon, gehen wir schon in die Interventionsrichtung, in der die Konstellation im Raum beispielsweise eine relevante ist, die gegebenenfalls die Lösungsfindung oder das Entwerfen beeinflusst. Was macht es für einen Unterschied, wenn wir vielleicht, und da bin ich im Endeffekt allein mit vielen DesignerInnen oder zumindest mit den DesignerInnen bei uns im Team, dass man Entwürfe mal auf ein Papier zeichnet, dass man, wir haben zum Beispiel, als wir den Gestaltungsprozess kartografiert haben und überlegt haben, wie kriegen wir das jetzt in eine neue Form, haben wir angefangen, kleine Modelle zu bauen. Also diese Aspekte von haptischen Elementen, wie wir Welt verstehen, oder nicht nur visuellen oder intellektuellen Aspekten, die würde ich gerne verstärkt integriert sehen. Und das ist was ich in meinem Ästhetikverständnis auch verankert sehe, nämlich eben den stärkeren Fokus auf die Wahrnehmung.
Und was, wie spiegelt sich das in dem neuen, in einer neuen demokratischen Gestaltungskultur wieder? Also ich versuche jetzt mal kurz die Kurve wieder zu kriegen. Also ich musste kurz abbiegen, weil ich das wirklich wichtig finde. Weil das ist, weil das, was, so wie Philipp es gerade erklärt hatte, ja eine sehr strukturelle Designprozessbeschreibung ist, ne? Und wenn wir aber auf die allgemeine Vorstellung außerhalb unserer krass internen Bubble gucken, ist Design eine ästhetische Disziplin. Deswegen habe ich dann nochmal bei dir so ein bisschen nachgefragt, wie du das bist. Und ich finde es aber auch total richtig zu sagen, ja, das ist die ganze Frage von körperlich-sinnlicher Wahrnehmung, müssen wir eigentlich nochmal später drüber reden, ist ja in dem gesamten politischen Diskurs, spielt das ja keine Rolle, ist ja extrem distanziert. Also wie kriegt man das eigentlich, wie kann man sozusagen über die gesamtheitlichere Rezeption von diesem ganzen Kosmos vielleicht einen anderen Zugang kriegen. Krass, kurz abderailed, sorry, neue demokratische Gestaltungskultur, was soll das denn sein?
Ja, also ich habe ja am Anfang schon gesagt, die Grundlage der Idee für die Initiative war so ein bisschen wirklich beobachten, wie Politik funktioniert. Und also ich habe so einige Praktika gemacht im Bundestag und auch auf politischer Landesebene und mir angeguckt, was machen die eigentlich? Also wie sieht eigentlich der Alltag aus als Abgeordnete? Und
wie sieht er denn aus?
Ja, er ist geprägt von einem extrem vollen Terminkalender und von einem extrem fluktuativen Kalender. Also das wechselt teilweise minütlich, was da jetzt genau auf der Agenda steht. Und es wechselt also das ist so das eine. Und es ist aber auch, das, was ich am krassesten fand, ist so dieser Rollenwechsel, den die haben. Ne? Die haben ganz viele Rollen, die die innehaben. Die haben einmal ihre Wahlkreisrolle. Die sind Abgeordnete aus einem Wahlkreis. Mhm. Zum Beispiel die Abgeordnete, die ich begleitet habe, war eine Frankfurter Abgeordnete. Das heißt, wenn die im Wahlkreis ist, dann ist die sozusagen das Sorgentelefon für jeglicher Anliegen. Ja? Und das ist von die Nachbarn sind bei mir zu laut bis hin zu, ich finde, die Stadt Frankfurt oder das Land Deutschland bewegen sich innenpolitisch in eine falsche Richtung. So, das ist die Spannbreite dieser ersten Rolle. Und dann sitzt die auch noch in einem Ausschuss, ja? Wo die Fachanhörungen macht und wo die dann als Repräsentantin für ihren Wahlkreis, aber auch für ihre Partei, auch für ihre eigene Identität steht und plötzlich dann diese Rollen alle irgendwie verteidigen muss. dann ist sie irgendwie irgendwo eingeladen bei einem öffentlichen Event und muss irgendwie als Sprecherin ihrer Partei fungieren, direkt eigentlich sogar als Sprecherin der Bundesregierung oder so. Also das extrem krasse Rollenwechsel, die so teilweise im Minutentakt, Stundentakt passieren, das fand ich sehr, sehr krass einfach und extrem wenig freies Arbeiten. Also einfach mal an einem Tisch sitzen, an einem Zeichenbrett, was auch immer, am Gerät seiner Wahl und einfach mal nur Gedanken fließen lassen über die Themen, die einen gerade zu beschäftigen, nachdenken. Also das, was ich jetzt im Design irgendwie freies Arbeiten nennen würde, fehlt da maßlos. Es ist alles sehr getrieben und genau, das fällt natürlich dann auch vielleicht nur einem Designer auf oder weiß ich nicht, aber dieses sehr textlastige, ne? Also das Arbeitswerkzeug ist Text. Und zwar in Reihenform als Fließtext auf DIN A4 in Word geschrieben. Da gibt's keinen, wir stellen uns mal irgendwo an ein großes Whiteboard oder wir machen mal ein Gruppenmeeting oder und lassen mal einfach nur was fließen, sondern es wird immer im Fließtext gearbeitet. Und genau, das waren so verschiedene Beobachtungen, die ich da gemacht habe. Es waren irgendwie so 12 Stück, die ich da irgendwie zusammengefasst habe, damals in meiner Masterarbeit. Und das war sozusagen der Anlass, eigentlich zu sagen, es gibt jetzt nicht diesen einen Faktor und es ist auch nicht einfach nur eine fehlende Methodenkompetenz an der Stelle. Ja, das ist nicht einfach nur, dass die nicht wissen, wie man jetzt auch anders arbeiten könnte. Da arbeiten ja, das Tolle am Bundestag ist ja eigentlich, dass da oder am Parlamenten generell, dass da Leute arbeiten, die aus der Bevölkerung kommen, die im Idealfall sehr unterschiedliche Hintergründe haben, also nicht nur Juristen und Juristinnen sind, nicht nur Lehrer und Lehrerinnen sind, was so die Hauptberufsgruppen immer noch sind im Parlament, sondern auch andere Hintergründe haben. Das heißt, die haben eine eigene Prägung und was aber die Beobachtung war ist und auch die Rückmeldung von denen ist, die laufen dagegen eine Wand. Ja, also du kommst da rein als neuer Abgeordnete und wirst aufgenommen in ein System, das so prägend ist, das so viel Einfluss auf dich hat, dass du ganz viel von dem, was du gerne eigentlich reflektiert, woran du reflektiert arbeiten würdest, nicht mehr machen kannst, weil es so die Mechaniken gibt, die irgendwie da spielen. Und das hat uns so ein bisschen drauf gebracht, zu überlegen, na gut, dann es reicht jetzt nicht einfach nur, denen irgendwie eine Schulung zu geben, wie die vielleicht auch ihre Arbeitskultur oder sozusagen den Arbeitsprozess anders aussehen könnte oder so, sondern es braucht mehr als eine Schulung und es braucht auch mehr als einfach nur Methodenübergabe, ne? So nach dem Motto, hier, so könntet ihr das doch machen, ich erzähle euch das mal, sondern es braucht sozusagen das Hereingehen wirklich von weiteren Individuen, die einfach anders gelernt haben zu arbeiten und die auch nicht diesen Prägungsmächten unterlegen sind, die das System nun mal einfach hat, sondern die eine andere Prägung mitbringen und andere Arbeitsweisen und Denkweisen mit reinbringen und da einfach versuchen, langfristig eine andere Kultur zu prägen. Denn das meiste ist da einfach nur gelebte Praxis. Das heißt, es kann anders gehen. Es gibt Freiheiten, es gibt Gestaltungsspielräume und das so ein bisschen auszureizen.
Ja, das ist, fand ich den sehr interessanten Aspekt, nämlich wie viel von Gesetzgebung eigentlich vorgeschrieben ist. Also wenn wir von jetzt mal, um bei dem einen Prozess mal zu bleiben, ist ein bisschen, es wird nicht unbedingt weniger komplex, aber es macht zumindest mal Politik, fokussiert es zumindest mal auf einen Prozess. Dann ist ein Teil davon sehr klar strukturell vorgegeben, wie es auszusehen hat, nämlich der parlamentarische Teil. Also wenn ein Gesetzentwurf in das Parlament kommt, dann gibt es klare Abfolgen, wie das passieren oder was dann passieren muss. Es gibt aber vorher einen sehr, sehr großen Bereich und ich glaube, das ist bringt das ganz gut, veranschaulicht ganz gut, was Philipp gerade meinte mit, es gibt durchaus sehr viel Raum für Gestaltung, weil sehr viel davon gelebte Praxis ist. Nämlich die Frage, wie entsteht dieser Gesetzesentwurf oder dieser Gesetzentwurf. Und das ist ein System, das nennt man in der Politikwissenschaft die sogenannte vorparlamentarische Phase, die sehr im Endeffekt den Teil abdeckt von der Idee bis zum Gesetzentwurf. Und in dem Kontext gibt es durchaus Spielraum, beziehungsweise haben sich auch über die Zeit Strukturen entwickelt, die nicht unbedingt so sein müssen. Die haben sich in Teilen bewährt und in Teilen sind sie auf eine, würden wir sagen, negative Art und Weise strukturkonservativ, nämlich dass sie nicht mehr viel Raum geben für Kreativität, für Exploration oder von mir aus auch mal nur Kontemplation. Wenn die halbe Stunde am Morgen auf dem Fahrrad der einzige Ort ist, an dem man mal nachdenken kann, dann ist es natürlich für Kreativität nicht unbedingt hilfreich. Und das ist, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen reingehen, was wir in diesem konkreten Prozess entwickelt haben bzw. beobachtet haben, um auch davon abzuleiten oder davon nochmal später zurückzukommen, was wir eigentlich mit der neuen Gestaltungskultur Kultur meinen. Genau.
Okay, kurz. Also wir halten mal kurz fest. Wir wissen jetzt, dass der Raum für Reflexion in dem parlamentarischen Betrieb sukzessive eingeschränkt wird, weil der Terminkalender zu voll ist. Es ist kaum Luft zum mal kurz innehalten und nicht nur seine eigenen Handlungsprozesse zu hinterfragen, sondern die gesamten Abläufe irgendwie schrittweise zu shiften. Dafür ist der Mechanismus bestimmt auch aus guten Gründen so, wie er ist. So, und ihr habt einen Vorschlag. Und das ist diese neue demokratische Gestaltungskultur.
Genau, also nur um es sozusagen auch ergänzt zu haben, die These ist oder sozusagen die Aussage soll auch nicht sein, das ist alles Quatsch, wie das da läuft. Ne? Das ist, da gibt es ganz viele Sachen, die sich so etabliert haben, wo ich gar kein Urteil darüber treffen kann oder einfach gar, wo wir fachlich gar nicht sagen können, ob das jetzt gut oder schlecht ist, irgendwie wenn es um diplomatische Aushandlung zum Beispiel geht. Also es gibt auch Themenbereiche, wo wir sagen, da sind wir auch einfach raus und das ist auch in Ordnung so. Das müssen andere beurteilen, ob das gut oder schlecht oder besser oder irgendwie effizienter oder was auch immer laufen könnte. Aber für die Teile, wo es darum geht, neue Dinge zu erdenken, also sich an man hat mit einem Problem konfrontiert und dieses Problem lässt sich auf unterschiedliche Weisen irgendwie bearbeiten. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Interessen daran. Und jetzt muss man irgendwie gucken, wie bearbeiten wir dieses Problem, dass es sich so löst, wie wir das wollen oder sich so weiterentwickelt. Und
also dann wie die Parlamentarier das wollen, nicht wie wir das wollen.
Genau, ja, genau. Wie sozusagen, also aus der Perspektive Politik, das ist sozusagen das Bedürfnis, was Politik hat, Lösungen zu entwickeln. Ne? Und da können wir halt schon sagen, ey, wir machen das auch, also auf einer mega abstrakten Ebene kriegt man auch im Design irgendwie projekteweise. Wir arbeiten auch immer regulär in Projekten, das macht Politik irgendwie auch. Und dann kriegt man so ein Thema und dann ist das häufig auch ein Kontext, in dem man sich gar nicht auskennt. Also muss man sich plötzlich irgendwie mit neuen Leuten zusammensetzen, die sich da drin auskennen, spricht mit den Leuten und bindet die auch ein in den Prozess. Also wir gestalten ja, so wie wir das zumindest verstehen, auch immer partizipativ. Also es geht immer darum, die Leute mitzunehmen und nicht einfach nur mit ihnen reden, sich dann in sein Kämmerlein zu verkriechen, sondern mit denen zusammen zu arbeiten und gemeinsam auf einen Entwurf zu kommen. Und das ist das, was wir als neue demokratische Gestaltungskultur verstehen, denn Demokratie gibt erstmal sozusagen gar nicht vor, wie das gestaltet werden muss, sondern das hat sich halt über die letzten 30, 40 Jahre bei uns so etabliert, wie es jetzt ist. Es kann aber auch anders sein und wir glauben, dass sozusagen die Art und Weise, wie Design gestaltet, demokratischere Grundzüge hat als viele Gestaltungsprozesse, wie wir sie in der Politik beobachten. Also wo an Themen gearbeitet wird, wo über Ideen nachgedacht wird, wo Ideen entwickelt werden. Das passiert einfach sehr professionalisiert und unserer Beobachtung nach dadurch teilweise auch sehr undemokratisch. Und das ist das, wovon wir reden, wenn wir von neuer demokratischer Gestaltungskultur reden. Von einem anderen Selbstverständnis. Wie kann ich jetzt so ein Thema angehen? Ja, ich bin Abgeordneter und mich interessiert folgendes Thema. Mich wurde das herangetragen. Ich habe diese Verantwortung von meiner Partei bekommen und ich möchte an dem Thema jetzt arbeiten. Ich möchte da eine Lösung oder einen Entwurf, von Lösung zu reden ist immer gleich sehr schwierig, aber ich möchte einen Entwurf gestalten oder Entwürfe gleich.
Man redet ja auch von Gesetzesentwürfen. Ne? Also das ist ja auch immer so ein, deswegen ist es ja so total interessant. Ich kann mich erinnern irgendwie, ob irgendein Wahlkampf und überall steht die Zukunft gestalten oder endlich gestalten und irgendwie sowas, ne? Das, und da, als ihr dann
das auch. Das war Olaf Scholz 2021.
Ja, oder irgendein grüner Landeswahlkampf. Ne? Sowas taucht ja immer mal wieder auf. Und das ist ja auch fair enough. Ich finde die auch so wie ihr das beschreibt, mit der mit einer neuen demokratischen Gestaltungskultur super. Ich würde aber trotzdem mal sagen, das ist ja voll das dicke Brett, was da zu bohren ist. Weil das ist ja. Das Brett ist so dick, das ist staatstragend. Ne? Also da müssen 88 Millionen Menschen auf diesem Brett stehen, an dem ihr da sozusagen gefühlt rumbohrt. Also, ne? Und jetzt ist die Frage, welche Wirkung könnt ihr denn aus eurer, ihr wirkt ein in gewisser Weise an der Stelle, habt ihr mit einem Abgeordneten zusammengearbeitet. Welche Auswirkungen auf eure Einwirkungen in diese Prozesse konntet ihr denn erkennen? Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen auf tatsächlich eure Einwirkungen zuerst eingehen, um dann, also diesen Prototypen, finde ich auch total toll, dass ihr wirklich einfach prototypisch arbeitet, die haben wir es mal ausprobiert, um dann dazu erkennen, okay, was hat das eigentlich gebracht? Ohne Impact, mich interessiert wirklich Input, Output und ein bisschen Outcome.
Vielleicht noch kurz einmal sozusagen die Ebene darüber, die sozusagen, wie verstehen wir auch unsere Arbeit, um dieses dicke Brett zu bohren? Und da teilen wir im Moment zumindest, das ist überhaupt nicht abschließend und es hat sich auch erst so entwickelt über die letzten 2,5 Jahre, aber wir teilen unsere Arbeit eigentlich so ein bisschen in so drei Bereiche und es geht einmal darum, politische Gestaltungsprozesse zu verstehen. Mhm. Ja, das betrifft uns selber, aber das betrifft dann auch die anderen zwei Bereiche, die da darauf folgen. Das zweite ist nämlich dann auch zu vermitteln. Also wir wollen auch über das, was wir gelernt haben, das, was wir beobachten, mit den Mitteln, die uns als Designern und Designerinnen irgendwie an der Hand sind, auch über diese Prozesse aufklären. Wir wollen vermitteln. Mhm. Und der dritte Schritt ist dann das, worüber wir gerade schon die ganze Zeit geredet haben, der ganz große Anspruch auch zu verändern. Mhm. Also Gestaltungsprozesse zu transformieren hin zu einem neuen demokratischen Gestaltungsverständnis.
Eine hervorragende, ihr solltet eigentlich auch in die Politik, seid ihr in der Politik Beratung in gewisser Weise, verstehen, vermitteln, verändern.
Ne,
da ist die Alliteration ist stark bei euch. Okay, aber mich interessieren ja eure Einwirkungen und eure Projekte.
Ja. Genau, du hast jetzt gerade schon ein Projekt sozusagen angesprochen, das ist der erste Prototyp unserer Arbeit. Wir nennen das politische Gestaltungsbegleitung. Mhm. Also wir beraten nicht nur, sondern wir sagen wirklich, wir begleiten in dem Prozess.
Sehr gut,
Und da war im Prinzip von Anfang an die These, also das war sozusagen das Grundangebot, wir möchten ja dabei unterstützen, wenn es in der Politik solche Gestaltungsprozesse gibt. Und das ist ja erstmal eine ganz wilde These und du sagst auch ein Riesenbrett. Und deswegen haben wir gesagt, dann probieren wir es doch einfach mal aus, wie das funktioniert. Und deswegen auch dieser Prototypenanspruch von, wir testen das mal. Es gibt jetzt hier nicht das Geheimrezept, das wir irgendwie verbreiten wollen. Und wir sind auch gar nicht so arrogant und behaupten irgendwie, wenn das mit uns funktioniert, dann wird das alles viel besser. Aber wir sind auf jeden Fall der Meinung, es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Und da hatten wir Glück. Wir haben relativ am Anfang der Gründungsphase auch einen Abgeordneten kennengelernt, Samon Zorn von der SPD. Der ist Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt-Mitte und der fand sozusagen diese Grundüberlegung auch sehr spannend, und zwar, weil er selber recht frisch im Parlament war. Das heißt, er ist noch nicht so geprägt worden, noch nicht zu sehr vereinnahmt, würde ich sagen. Und er kommt aus der Unternehmensberatung, das heißt, der hat selbst auch schon mit Designern und Designerinnen zusammengearbeitet und hat selber diese Rolle eingenommen von, ich komme irgendwo hin und versucht, den mal beim Reflektieren zu helfen und so ein bisschen anderen Input zu geben. Das war so ein bisschen sein Beruf vorher. Deswegen hatte er ein sehr gutes Verständnis dafür und hat sich darauf eingelassen, mit uns mal so einen Prozess auszuprobieren. Und das sah dann so aus, dass er im Prinzip ein Thema sich gesucht hat. Er ist Digitalpolitiker und digitale Kompetenzen in der Gesellschaft ist so ein bisschen ein Thema, was ihn schon länger beschäftigt. Die Frage, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass wir auch mitkommen, also weil Digitalisierung ist das eine, da hängen wir auch ziemlich hinterher, aber das ist sozusagen die eine Seite, aber die Frage ist ja auch, wie kommt Gesellschaft da eigentlich hinterher, wenn Dienste nur noch online sind, verfügbar sind, wenn manche Sachen, wenn wir immer mehr überflutet werden, irgendwie von Online-Angeboten, muss man die auch bewerten können, man muss einschätzen können, was ist irgendwie legit, was ist irgendwie vielleicht fake und so. Und das war so ein bisschen das Thema, sehr offen. Und dem haben wir uns dann mit ihm gemeinsam genähert. Und die Rolle, die wir hatten, war einfach so ein bisschen die Prozessmoderation. Wir haben den Hut aufgehabt, wenn es darum ging, wann treffen wir, nee, nicht wann nicht, das hat seinen Kalender vorgegeben, aber wie häufig treffen wir uns, wie sind diese Formate aus, mit wem treffen wir uns dann, wer kommt da alles dazu, und haben so ein bisschen durch diesen Prozess geführt.
Oder beziehungsweise den Prozess erstmal gestaltet. Also wir haben gesagt, wir haben am Anfang einen Briefing bekommen, wo sie das Problem aus ihrer, oder das Thema aus ihrer Sicht geschildert haben. Da haben wir relativ schnell festgestellt, dass da bei uns noch sehr viele Fragen aufkommen und wir den Eindruck haben, das Problem ist noch nicht in dem oder in dem Ausmaß erfasst, wie es der Anspruch zu dem, was man eigentlich verändern möchte, bedeuten würde. Und das heißt, im Endeffekt haben wir von diesem Briefing ausgehend zusammen mit dem Team, also im Grunde war das Projektteam waren zwei Designer von unserer Seite. Es war Amon Zorn und es waren seine beiden, seine wissenschaftliche Mitarbeiterin und seine Büroleiterin. Das war das Kernteam der Begleitung. Und also Philipp, du warst dabei, deswegen korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber im Grunde fing es damit an, dass wir von dem Briefing ausgehen, erstmal gesagt haben, okay, wir gestalten den Prozess. Was für einen Gestaltungsprozess ist sinnvoll für die Bearbeitung dieses Themas?
Klingt alles total richtig. Jetzt hast du gerade diese vielen Stakeholder aufgezählt, die da involviert sind. Und gleichzeitig hat Philipp vorhin gesagt, dass wenn die eins nicht haben, dann Zeit. Und jetzt ist, wie hat euer Abgeordneter an der Stelle, also wo hat er das abgeschnitten, dass er sich auf diesen Prozess einlassen konnte? Weil ihr habt das vorhin sehr eindrücklich geschildert, wie unmöglich das eigentlich ist. Warum ist es da möglich gewesen?
Ja, also es ist möglich gewesen, weil er sich wirklich darauf eingelassen hat und auch sein Team.
Okay.
Und weil die auch einfach, also das muss man, es klingt jetzt weiter zugespitzt und ich will sozusagen diese Arbeit, die da gemacht wird, gar nicht so despektierlich betrachten, aber da gibt's auch eine gewisse Frustration natürlich, ne? Weil die wollen auch gerne was anders machen. Die sind nicht alle happy damit, wie das läuft. Das heißt, es gibt auch ein Interesse daran, Dinge anders zu machen. Und dann kamen da halt wir daher und haben gesagt, wir würden es mal mit euch anders probieren, wenn ihr Lust habt. Genau, also das war so ein bisschen, glaube ich, der Grund dafür. Und letztlich hat das aber trotzdem bedeutet, dass der Abgeordnete und sein Team sich wahnsinnig viel Zeit nehmen mussten. Also weil wir von Anfang an gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass wir uns mal hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde zusammensetzen, sondern wir brauchen tageweise. Ja? Mhm. Wir brauchen euch in großen Paketen. Es macht sonst keinen Sinn, weil darauf basiert, das ist zumindest unsere These und das haben wir auch ganz gut begründen können, glaube ich, wo das herkommt. Aber die Arbeit, die Gestaltungsarbeit, wie wir sie verstehen, besteht zu großem Teil daraus, dass man sich einer Sache lange widmen kann, auch dass man mal einsteigen kann, Gedanken weiterverfolgen kann, rumspinnen kann und dann kommt hier ein Einwurf, dann kommt da ein Einwurf und man redet mal darüber. Also dass dieses Anknüpfen aneinander, das braucht einfach Zeit und die haben wir eingefordert von Anfang an und es hat im Prinzip es hat insofern geklappt, als dass sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben uns zu 5 großen Workshops getroffen, die jeweils mindestens immer 8 Stunden waren. Also manchmal haben wir es auf 2 Tage aufgeteilt, dann 4, 4. In 2 Fällen waren es sogar richtig, waren es 2-Tages-Workshops. Und das heißt, die Zeit haben sie sich genommen. Die Rückmeldung ist auch, das hat sich gelohnt, schon mal vorweg. Das Problem, würde ich sagen, wo es einfach maßlos ausgebrochen ist, ist der Zeitraum, über den sich das ganze Projekt gezogen hat. Also 5 Workshops, da könnte man jetzt denken, na, man trifft sich alle 2-3 Wochen irgendwie, dann ist das Ganze in ein paar Monaten ja passiert. Wir haben über 1,5 Jahre dieses Projekt laufen gehabt, weil zum Beispiel zwischendurch irgendwie in Hessen gewählt wurde und es gab Koalitionsverhandlungen in Hessen mit der SPD. Und ein Bundestagsabgeordneter aus der SPD in Hessen wird da involviert. Das heißt, da ist mal eben einfach 3-4 Monate gar nichts los. Also gar keine Zeit für uns. Und da wurden auch andere Sachen priorisiert. Und das hat aber dann dazu geführt, dass das Projekt so lange gedauert hat. Und das ist auch eines der Probleme, was wir identifiziert haben, dass es so lange gedauert haben. Und wir uns zum Beispiel jetzt im nächsten Prototypen, fängt gerade der 2. Prototyp an, direkt von Anfang an gesagt haben, wir legen alle Termine von Anfang an von vorne fest. Das heißt nie, dass sie fix sind. Ja, die werden gerne geschoben, aber dann sind sie da. Dann sind sie präsent und man plant nicht von Mal zu Mal. Und wir versuchen es kurz knapper zu kriegen, weil wir einfach beobachtet haben, dass halt durch diese langen Pausen sich dann auch einfach das widerlegt, ne? Weil in den Pausen arbeiten die dann nicht, können die da nicht weiter dran arbeiten. Da haben die 300 andere Themen, die auf dem Tisch liegen.
Ja, also ihr geht in den, ihr müsst sozusagen wie in den Lead gehen, ne? Ihr seid Transformation Agents, sage ich jetzt mal. Und die lassen sich auf euch ein, weil sie das, weil sie sozusagen am Anfang auf dasselbe geeinte Ziel sich geeinigt haben mit euch zusammen. Ne? Und könnt aber, ich will es auch mal viel präziser, was, wie muss ich mir so einen Prozess dann mit so einer, mit so einem politischen Vertreter vorstellen? Also ihr, ihr trefft ihr dann, ihr habt dann, ich habe mir hier so hingeschrieben, das war so ein bisschen frech, das ist doch bloß Design Thinking für Politikerinnen. Ne? Also, also wo unterscheidet ihr euch dann von irgendeinem Hasso-Plattner-Leuten an der Stelle? Also was ist euer Special Take?
Ja, also ich habe es am Anfang schon so ein bisschen versucht anzudeuten, weil die, den Vorwurf sozusagen, den gibt es natürlich häufig. Und ich finde den auch erstmal nicht falsch. Wir müssen auch sagen, das Design Thinking ist für uns eine wahnsinnig gute Brücke, ne? Weil das ist etwas, von dem haben schon Leute gehört, die nicht Designer und Designerin sind, also aus anderen Disziplinen. Und die verknüpfen damit, es geht jetzt nicht um rein ästhetische Gestaltung, sondern es geht hier um einen Prozess. Und das ist mega. Das ist super für uns, dass Leute diese Assoziation machen, weil dann müssen wir diese Brücke von Design kann mehr sein als nicht machen, sondern die gibt's teilweise schon. Dafür nutzen wir das. Aber es ist auch ganz klar, dass es der Punkt wirklich ist, denn wir wirklich nicht, also wir versuchen es nicht zu sehr zu methodisieren oder sozusagen zumindest nicht in so Methodenpakete zu schnüren, wie das ja im Design Thinking irgendwie gängig ist. Du hast irgendwie Methoden, die haben einen coolen Namen und dann gibt es quasi eine Bedienungsanleitung für diese Methode, wie du jetzt kreativ bist. Du hast 2 Stunden oder 30 Minuten mit so vielen Leuten und dann hier ist die Bedienungsanleitung. Und unser Ansatz ist halt eben mehr, es geht gar nicht darum, so sehr denen das beizubringen. Es geht darum, dass wir dazukommen. Ja, also es geht darum, dass weitere Leute mit im Raum sind, die anders denken, die anders assoziieren. Und die machen den Unterschied. Und dadurch lernen natürlich auch oder kriegen die Leute, die mit im Prozess sind, also der Abgeordnete und seine Mitarbeitenden, kriegen auch mit, was da passiert. Aber es ist halt keine Belehrungsveranstaltung oder keine Lehrveranstaltung, sondern es ist quasi ein Projekt, die sind quasi mit dabei und lernen das dadurch.
Also die, ich sag mal, also um ein Beispiel vielleicht nochmal zu machen vom Anfang, wo man gemerkt hat, warum es sinnvoll ist, den Prozess auch flexibel zu halten und nicht nach Schema F, wie es zum Beispiel im Design Thinking der Fall ist, durchzupauken, war eine relativ simple Feststellung am Anfang, dass wir gesagt haben, naja, jetzt habt ihr den Projektbericht, jetzt erweitern wir den mal. Das heißt, erweitern würden wir sagen, okay, dann gehen wir nochmal, folgen wir mal den Assoziationen, die uns einfallen dazu, sammeln das lose, unbewertet auf einem Board, Dinge, die im Design, würde ich sagen, zu einem Projektstart relativ simpel dazugehört. Das hatten wir denen als Aufgabe gegeben für den Start, für den nächsten Termin. Stellt sich raus, Politiker sind daran gewöhnt, nicht so wahnsinnig assoziativ zu arbeiten, sondern Fragen zu beantworten. Das heißt, was wir bekommen haben, war im Endeffekt eine Antworten teilweise schon in wieder in Texten vorformuliert oder in Absätzen formuliert, die auf leitende Fragen geantwortet haben. Das heißt, dass die Art und Weise überhaupt zu starten, dass irgendwie die Offenheit oder das gelernt zu haben oder auch erfahren zu haben, was es bedeutet, assoziativ zu starten ins Projekt, funktioniert nicht. Wir müssen unsere Arbeitsweise ändern, dass wir nicht quasi Hausaufgaben geben, in Anführungszeichen, und dann beim nächsten Termin daran weiterknüpfen, sondern dass wir unsere Workshops und die Präsenzzeiten, die wir haben, nutzen müssen, um gemeinsam zu arbeiten. Also wirklich im Sinne der Begleitung, wirklich gemeinsam mit ihnen vor Ort zu arbeiten und sie auch zu leiten, einen Prozess, der ganz anders funktioniert als üblicherweise für sie, dann auch produktiv zu führen. Das ist eine kleine Anekdote vielleicht.
Ja. Und glaube ich, ganz wichtig ist da auch noch, also wir geben uns ja in ein System rein, das auch ganz anders funktioniert als ein Unternehmen. Also ich weiß, diese Assoziation wird häufig gemacht irgendwie mit Politik und Unternehmern und irgendwie ist jetzt auch bei der Minister- und Ministerin-Vergabe wieder ein Thema gewesen und so. Aber funktioniert grundlegend anders. Es gibt ganz andere Mechaniken, alleine weil zwar auch Geld im Spiel ist, aber in einer anderen Hierarchie. Und das heißt, man muss auch erstmal gucken, welche Dynamik hat denn dieses System und was kann ich dem jetzt anbieten überhaupt? Also von Anfang an zu sagen, hier ist eine Methode, die funktioniert doch, die muss doch bei euch klappen, wäre einfach aus meiner Sicht, und so arbeiten wir ja auch als Designer und Designerinnen. Also ich habe noch nie so gearbeitet wie so eine Methodenbedienungsanleitung, sondern ich arbeite wesentlich anders, sehr viel freier und einfach so, wie mir es halt gerade in den Kopf kommt. Und diese Art zu arbeiten, versuchen wir halt da so ein bisschen mit reinzubringen. Und wir werden da natürlich irgendwann auch bestimmte Muster erkennen und wir werden merken, was funktioniert besser und was funktioniert schlechter. Das versuchen wir jetzt mit den Prototypen, die wir machen. Aber, und das hast du vorhin auch schon gesagt, das dauert. Ne? Wir werden nicht jetzt gleich dieses Geheimrezept haben. Wir haben jetzt den ersten Prototypen abgeschlossen. Das hat, habe ich gesagt, 1,5 Jahre gedauert. Wir machen jetzt den zweiten Prototypen. Der dauert hoffentlich nur ein halbes, vielleicht aber auch ein bisschen länger. Und der dritte Prototyp steht auch schon an, der, mal gucken, wie lange der dauert, um so zu gucken, was funktioniert denn im System. Und dann ergeben sich bestimmt auch Muster. Und wie man die dann nennt, ob das dann Leute auch als Design Thinking nennen oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal. Solange man irgendwie so ein bisschen das mitnimmt, was dabei halt auch gedacht ist.
Aber das ist gut. Und jetzt habt ihr eure Einwirkungsprozesse beschrieben, also wie ihr mit denen arbeitet, in Regelmäßigkeiten, auch mit den Methodologien aus dem Design Thinking, mit allem, was da dran gut ist und erweitert. Ja, also das ist halt so ein blöder Kampfbegriff unter uns Designerinnen und Designern, dass man halt dieses Design Thinking so abtut, aber es ist genau das, das ist gar nicht für uns, das ist für die anderen. Das hat mit Design Thinking, hat mit uns nichts zu tun, das ist eine Sache für andere, völlig fair. Und jetzt habt ihr lange mit der Person gearbeitet, was ist denn daraus entstanden? Was ist denn, wo konnte denn euer Abgeordneter eine Veränderung identifizieren und woran hat er die denn festgemacht?
Also wir haben gerade weil das Projekt jetzt sozusagen gerade erst so richtig zu Ende ist oder ist letztes Jahr schon zu Ende gegangen, aber wir haben es jetzt auch gerade resümiert und haben einen hoffentlich tollen Prozessbericht geschrieben, der ist jetzt auch auf der Webseite verfügbar und da kann man sich da übrigens auch detaillierter einlesen, nur das schon mal vorweg. Aber was hat sich verändert? Lässt sich im Prinzip, also wir haben mit den Leuten natürlich gesprochen, es gibt so zwei Ebenen, wie können wir Veränderungen wahrnehmen, wir können sie beobachten, wir merken, die machen was anderes, sehen wir, oder sie melden uns das zurück. Und es gibt so 3-4 Sachen, die die Highlights eigentlich sind, würde ich sagen, aus meiner Sicht zumindest. Und das ist zum Beispiel einmal die Art und Weise, wie wir mit so vielen Leuten zusammengearbeitet haben. Ja? Also wir haben mit, schon gesagt, 3 Leute vom Abgeordnetenbüro, wir zu zweit und dann haben wir in der Regel bei fast jedem Workshop immer noch externe Leute mit dabei gehabt, die aus verschiedenen Expertisen irgendwie kommen. Wissenschaft oder dann Praxis, eben Bildungsträger zum Beispiel. Und haben mit denen an einem Tisch gesessen, 2 bis 4 Stunden lang und haben mit denen gemeinsam gearbeitet. Und das klingt jetzt total trivial, aber wenn man weiß, wie sozusagen sonst gearbeitet wird im System, dann ist das in der Regel erstmal sehr viel alleine. Also es wird sehr viel in entweder 1:1 bilateralen Gesprächen gearbeitet oder alleine an so einem Rechner. Und mit den Leuten direkt zusammenzuarbeiten, hat dazu geführt, dass man eben nicht, wie sonst üblich, erstmal einen Vorschlag macht. Also normalerweise hätte das Abgeordnetenbüro wahrscheinlich ein Positionspapier geschrieben. Die hätten recherchiert, mit 1-2 Leuten gesprochen, Positionspapier geschrieben, hätten das rumgeschickt an alle relevanten Stakeholder, die aus ihrer Sicht irgendwie interessant und wichtig sind. Und dann hätten die das kommentiert, jeweils von jedem einzelnen Stakeholder zurückbekommen. Und dann hätten die geguckt, was machen wir damit jetzt wieder? So, also so ein sehr isolierter Gestaltungsprozess auch. Und wir haben halt alle in einen Raum gebracht. Und das ist jetzt für uns gar nicht so ungewöhnlich, aber da sagte der Abgeordnete, das war für ihn eine ganz andere Art der Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Und es hat den Riesenvorteil für ihn, dass er nicht erst Inhalte erarbeitet und dann Mehrheiten organisieren muss, wie sonst das politische Muster ist, sondern er hat beides in einem gemacht. Man hat nämlich gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren, nicht mit allen, das war ein kleiner Prozess, ich will das gar nicht zu sehr aufblasen, aber das ist sozusagen, wir haben verschiedene Akteure zusammengebracht und was für ihn der Riesenvorteil ist, die sind jetzt alle schon dabei, also weil die haben an den Entwürfen mitgearbeitet. Die muss er jetzt nicht noch davon überzeugen oder muss von den Feedback einholen, sondern man hat schon ein Ergebnis, das irgendwie kollektiven, in der Gruppe zumindest, in der man war, Konsens hat. Und das ist für ihn extrem wertvoll, dieses Backing zu haben.
vielleicht, um einmal nochmal zu sagen, also das Ergebnis rein auf dem Papier, Philipp meinte gerade, normalerweise üblich wären vielleicht ein Positionspapier gewesen an der Stelle. Wir haben 4 Entwürfe mit Ihnen gemeinsam entwickelt. Das heißt, es gibt quasi 4 konkrete Felder, die wir gemeinsam entworfen haben. Und das ist mal so, sag mal, handfest, was sie daraus ziehen. Das war schon, würde ich sagen, ein sekundärer oder davon darüber hinausgehender Mehrwert, den der Abgeordnete damit daraus gezogen hat. Ich würde sagen, weiter ist auch ein Verständnis davon, dass sie auch realisiert haben, dadurch, dass der Prozess so anders lief, dass die Durchdringungstiefe für das Problem sehr, sehr viel intensiver oder tiefer war, als sie das üblicherweise aus ihrer Arbeit kennen. Sprich, sie sind selbst auch, haben das Thema stärker durchdrungen und sprechen natürlich dann oder geben mit einem ganz anderen Kenntnisstand daraus, als nur mit einem One-Pager, sage ich jetzt mal.
Ja, und das ist dann halt auch ziemlich darauf ein, was du gesagt hattest am Anfang mit dieser körperlichen Erfahrung und auf dieser sinnlich-ästhetischen Ebene. Ne, das ist, die erspüren das ja dann auch im Raum. Das ist ja viel intensiver, als wenn es versetzt die ganze Zeit passiert mit so einer Kommentarkaskade.
Mal ganz bildlich gesprochen, haben wir einen Workshop gehabt und wir kennen das auch und mag jetzt vielleicht auch wieder nach Banalität klingen, aber wenn dann plötzlich so eine Liste an Post-its, reichte die Wand nicht mehr aus, das heißt, wir haben auf dem Boden weitergemacht. Das heißt, plötzlich ist so diese, bekommt das Denken, das Arbeiten an dem Problem ja auch eine ganz andere Dimension. Plötzlich reicht das Format nicht mehr aus und auf A4 hätte es ja mal gar nicht funktioniert. Und diese das ist tatsächlich, da hast du, finde ich, triffst du das ganz gut, was wir vorhin schon mal thematisiert hatten, diese ganz andere Erfahrung des Problems oder des Themas in seiner Komplexität an der Stelle.
Und das ist dann auch wieder interessant, weil die etwas arrogante These am Anfang war ja, durch die Zusammenarbeit mit uns, durch unsere Art zu gestalten, kommen im besten Fall vielfältigere, passgenauere, bessere Ergebnisse bei raus, Entwürfe, ja. Und die Rückmeldung war jetzt am Ende, naja, die Entwürfe sind jetzt vielleicht gar nicht so abstrus oder weit weg von allem, was wir schon mal irgendwie so grob gedacht hatten. Klingt erstmal enttäuschend, aber wir sind so tief im Thema, wie wir das noch nie waren. Und wir haben dieses Thema auf eine Art und Weise verstanden, wie wir das bisher einfach nicht hatten. Und das hilft uns und das hilft Ihnen dann, das war die Rückmeldung, ich habe es jetzt paraphrasiert, hilft Ihnen natürlich auch langfristig bei der Arbeit, weil das Thema bleibt ja. Also der ist weiterhin Digitalpolitiker, ja, und der wird weiterhin über viele Jahre an diesem Thema arbeiten. Und weil er dieses Thema jetzt initial einmal und sozusagen hoffentlich auch weiter dann die nächsten Jahre dieses Thema einmal so umfassend begriffen hat oder so umfassend erfasst hat auch für sich, auch visuell, ja, wir haben halt eben nicht ein Word-Dokument irgendwie Fließtext geschrieben, sondern wir haben natürlich irgendwie ein Whiteboard aufgemacht und irgendwie digital und im Ort, so wie wir halt irgendwie arbeiten und das halt miteinander verknüpfen zu können. Ne? Und das sind eigentlich so die zwei großen Rückmeldungen, die wir haben.
Was hat denn, also jetzt habt ihr ja gut beschrieben, was die Politik aus den Gestaltungsprozessen gelernt hat. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, was ihr oder ich sag jetzt mal auch wir Gestalterinnen und Gestalter von den politischen Prozessen lernen können. Also der gibt es wieder so eine Art Spiegeleffekt, wo wir sagen, ah, okay, das ist, da schneiden wir uns jetzt eine Scheibe ab.
Ja, also die eine Sache habe ich gerade schon versucht anzudeuten, so dieses im Entwurfsprozess, wie das Design ihn kennt, steckt nicht nur die Kraft, viele, viele Entwürfe, viele Optionen zu generieren, sondern es steckt auch eine besondere Art und Weise der Kontexterfahrung drin. Also der Frage, wie entdecke ich eigentlich den Problemkontext? Wie näher ich mich dem? Ja, das scheint auch, also das war für mich auf jeden Fall eine neue Erkenntnis, dass das irgendwie auch eine Besonderheit ist, die übertragbar ist. Also die eben nicht nur als Designer, wenn ich jetzt ein Objekt gestalten will, sondern oder einen Prozess oder einen sozialen Zusammenkunft, sondern die auch in so einem Kontext hilfreich sein kann. Dieses ehrlicherweise größtenteils sehr chaotische, unstrukturierte und unmethodische Recherchieren, sondern dieses einfach drauf los, Dinge assoziieren, mit mehreren Leuten in einem Raum sein, mit vielen Perspektiven sprechen, sich Dinge auch angucken, rausgehen, mal selber in so eine Digitalschulung gehen. Also so diese Neugier, das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass da auch eine Besonderheit drinsteckt. Und ansonsten sind es vor allem so ein paar Erkenntnisse, die sich einfach nochmal verfestigt haben. Also zum Beispiel die Bedeutung des visuellen Darstellens. Und da meine ich jetzt nicht eine schöne Zeichnung, ein tolles Rendering oder ein schickes Plakat. Und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie dieses, irgendwie eine schöne Darstellung zu erarbeiten, das Rendern oder schön zeichnen oder sonst irgendwie, sondern einfach direkt in den Modus zu gehen, ich stelle das jetzt irgendwie mal im Raum oder visuell auf einem Blatt Papier an der Wand irgendwie dar. Ja, also ich, und das muss gar nicht gut aussehen, sondern das muss nur Dinge erklären. Also wenn ich versuche zu erklären, dass irgendwas wichtiger ist als was anderes, dann stelle ich es da drüber. Ja, oder ich stelle es davor, wenn was nacheinander passiert. Und so diese Art zu denken, dieses, ich kann Dinge visuell aufklären, das ist auch was, was jetzt nicht völlig neu ist, aber was sich nochmal in der Intensität eigentlich verfestigt hat, was für eine Besonderheit das eigentlich ist, in anderen Welten direkt so zu agieren und wie schnell das andere aber auch anknüpfen können. Also das braucht immer so eine kleine Überwindung. Ne? Alle sagen, ja, ich kann gar nicht zeichnen oder so. Ich auch nicht. Aber wenn man das so ein bisschen vormacht und mitmacht, dann funktioniert das eben schon, dass die auch selber in so einen Modus geht und sich zum Beispiel, und das haben wir beobachten können, sich plötzlich eine Bundestagsrede, ja, also die haben ja immer ihre Reden im Parlament, die nicht so viele Leute gucken, und sich normalerweise ihre Stichpunkte machen, teilweise schreiben die sich sogar Fließtexte, die reden, und plötzlich macht sich der Abgeordnete, mit dem wir gearbeitet haben, einfach mal so eine Mindmap, ja, und zeichnet da mal so ein paar Punkte auf und sagt, ah, da will ich besonders drauf eingehen, das ist mir wichtig, und macht dann einen fetten Kreis drum und, ne, und kommt in einen anderen Modus des, wie bringe ich jetzt das, was ich im Kopf habe, auf ein Blatt Papier.
Und das zeigt sich auch abseits, also ich glaube, diese Darstellung von Wissen, das man gemeinsam produziert oder vielleicht auch erfasst, wenn wir vielleicht nochmal auch was in einem anderen Prozess gemacht haben, in der Visualisierung, also diese gleichberechtigte Darstellung von Wissen in der Visualisierung im Vergleich zum sonst üblichen Text, ist wirklich eine sehr, sehr starke, Bestätigung, die wir mitnehmen oder auch, also um es nochmal vielleicht mit einem anderen Beispiel zu sagen, wir haben dieses Gesetzgebungsverfahren, haben wir auf einer riesen Tapete visualisiert. Das ist die Grundlage für jeden Workshop, den wir, ob es mit dem Kanzleramt, mit den parlamentarischen Diensten, mit der Abteilung Europa im Bundestag, egal mit wem, das ist die Grundlage. Das ist eine riesige, unpraktische Tapete, wo man erstmal sagen würde, ja, also wirklich versteht, tut man es auch nicht besser als ein Achtseiter oder sowas. Also man muss sich da auch wieder reinarbeiten, aber man arbeitet sich auch ganz anders rein. Man steht plötzlich gemeinsam da, dann schauen die Menschen, die gemeinsam sonst in der Abteilung arbeiten oder vielleicht auch in aneinander anknüpfenden Abteilungen arbeiten und sich plötzlich in so einem Prozess, in so einer Prozessdokumentation, die visuell im Raum steht, orientieren, fangen sie an, ins Gespräch zu kommen und wiederum neue Inhalte zu generieren, die wir wieder anfangen zu dokumentieren in der Optimierung dieser Visualisierung. Also das ist die kollaborative Genese von Wissen in der Visualisierung funktioniert hervorragend. Und das ist auf jeden Fall was uns die Zusammenarbeit mit der Politik gezeigt hat.
Und habt ihr das Gefühl, dass es sich schon multipliziert? Also ich meine, wenn ich hier nochmal auf meinen Zettel schaue, da steht verstehen, vermitteln, verändern. So, jetzt habt ihr es verstanden, die haben euch so ein bisschen verstanden. Ihr konntet das vermitteln, easy, und also nicht easy, verzeiht mir bitte, aber cool, gut, dass das geklappt hat. Und ihr konntet auch bei der Person eine Verhaltensveränderung anregen. Die habt ihr gerade ja sehr gut belegt. Darüber hinaus, also jetzt kommt so eine kleine Impact-Frage. Schielt da schon mal jemand rüber und sagt, so wie der das macht, das finde ich eigentlich ganz gut, das mache ich jetzt auch. Also gibt es schon so Sachen, wo das schon so ein bisschen so rüberschwappt und ihr erkennt oder ihr das Feedback bekommt, dass jemand sagt, ach, der hat sich das bei mir abgeguckt?
Ja, also fällt noch vorweg, wir reden über einen Kulturwandel, der unser großes Ziel ist. Super, super schwer, erstmal das überhaupt irgendwie zu messen, sowieso, aber vor allem natürlich auch in so einer kurzen Zeit. Also wir sind jetzt zwar schon seit 2 Jahren aktiv, aber von den 2 Jahren war mindestens 1 Jahr davon geprägt, dass wir uns überhaupt erstmal selber finden mussten und was überhaupt und wie wollen wir da reingehen.
Und es heißt auch bei uns intern immer noch ganz bewusst Prototypenphase und sind auch der erste von mehreren. Also ich glaube, dieser Anspruch, jetzt direkt daraus schon diesen Schneeball darin zu erhoffen oder zu erwarten, das würde zu weit gehen. Natürlich gibt es gerade, ist die Welt des Bundestages gar nicht so groß, sodass es natürlich schon eine gewisse Mund-zu-Mund-Propaganda gibt von dem einen Abgeordnetenbüro zu anderen. Also das gibt es sicherlich. Die Gestaltungsbegleitung, die wir jetzt an der Stelle durchgeführt haben, würde ich sagen, war der erste Aufschlag. Aber weil ich das immer wieder anteaser und mit einem anderen Projekt auch argumentiere, bei der Kartografie würde ich das beispielsweise anders sehen. Das ist also die Kartografie, um das einmal ganz kurz zu sagen, ich habe wieder mal so ein bisschen angeteasert, ist die Erfassung des Gesetzgebungsverfahrens von Idee bis Auswertung im Gesetz. Also das ist den Gesamtprozess einmal zu erfassen. Das war eine Forschungslücke, die wir gemeinsam mit Professor Sven Siefken von der Hochschule des Bundes in der Politikwissenschaft geschlossen haben, auch unter der dezidierten Anwendung von Visualisierung als Erfassung von Wissen. Und das hat, würde ich sagen, schon so einen, also jetzt noch keinen Kulturwandel hervorgerufen, aber das resoniert im Kontext Bundestag und assoziierte Behörden, wie jetzt Kanzleramt, Ministerien. Insofern würde ich sagen, eine Wirkung von unserer Arbeit spüren wir schon, dass das jetzt quasi schon in der neuen Kultur resultiert. Ich glaube, das wäre vermessen an der Stelle.
Genau, und wir haben auch bisher kein Problem, neue Projekte zu finden. Also wir haben diesen ersten Prototypen gemacht, dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchst du einen zweiten Prototypen und wir haben am Ende des Tages doch relativ schnell jemanden gefunden, der sich darauf einlässt wieder. Ja? Und ich habe erläutert, was das Problem ist, dass wir ganz viel Zeit fordern und die ganz wenig Zeit haben, aber es funktioniert. Das heißt, solange es dieses Interesse da gibt und auch die Nachfrage, sehe ich das erstmal schon als Bestätigung.
Vielleicht an der Stelle muss man auch sagen, was wir in der veröffentlichten Meinung immer oder auch sehr gerne als so Bürokratieproblem sehen, langsame Behörden, langsame Strukturen, langsame Prozesse, ich möchte es gar nicht zu groß machen, aber einen Teil davon spüren die Parlamentarier innerhalb des Systems ja auch oder innerhalb des Parlaments auch. Auch die haben irgendwie den Drang, was zu verändern, auch was prozessual zu verändern, weil das ist, darauf läuft es ein Stück weit auch hinaus. Also und da, glaube ich, entsteht eine gewisse Symbiose. Und deswegen sind es wahrscheinlich tendenziell aktuell, so ist zumindest die Beobachtung, eher die noch frischen Parlamentarier, mit denen wir zusammenkommen. Aber diesen Wunsch nach Veränderung gibt es auf jeden Fall. Und den teilen wir mit einigen in Berlin.
Halte ich für ein ideales Schlusswort.
Ja.
Können wir machen. Dann muss es jetzt so ein bisschen. Wir könnten ja ewig weiter quatschen. Ja. Ich habe ja noch auf meinem Zettel, ich habe ein Drittel von dem geschafft, was ich eigentlich mit euch besprechen will. Aber es ist eben auch so umfänglich. Ne? Und ich glaube, gerade ich kriege so fast so ein schlechtes Gewissen, ne? Ihr nehmt euch so viel Zeit für die Politikerinnen und Politiker nehmen sich so viel Zeit. Auch hier wieder, ne? Wir nehmen uns schon eine Stunde Podcast-Time und es ist immer noch nicht ausreichend, um die Komplexität, die Wirkmächtigkeit, die verschiedensten Formen von Partizipation und diesen ganzen Levels, mit denen man es ja da zu tun hat. Ne? Ihr habt ja Das wirst mir sagen, Prototyp 1 politisch, du hältst mir jetzt hier was in die Kamera, das ist ganz, ganz gemein, das bringt mich auch durcheinander. Was meinst du, Philipp? Was willst du sagen?
Ich wollte nur sagen, für alle, die es mehr interessiert, die noch ein bisschen tiefer nachlesen wollen, wir haben diesen Prozessbericht jetzt gerade geschrieben und der ist bei uns auf der Webseite auch verfügbar. Also für alle, die noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen.
Genau, also. Und alles andere hauen wir in die Shownotes. Ne? Also wir packen alles rein, auf das wir uns bezogen haben. Ne? Da kommt auch mal der Rittel rein. Und also alles, was wir so ein bisschen, was bei euch so drin ist. Ihr habt das ja auch in dem, was ihr mir geschickt habt. Da heißt es, Politik gestaltet, wir entwerfen. Dankenswerterweise arbeitet ihr mit Fußnoten, wo ihr euch eben auch noch auf Sachen bezieht, die wichtig sind. Also ich glaube, das ist ja nochmal neben dem Verstehen und dem Verändern ja eben auch ein Teil des Vermittelns seines Sources mitzuteilen. Und
da arbeiten wir auch gerade weiter dran. Also ich habe von der Kartografie gesprochen, das wollen wir jetzt überführen in den Gestaltungsatlas-Politik, wollen wir das nennen. Also ein Angebot, was sich wirklich an die breite Öffentlichkeit auch richtet und Gesetzgebung vermitteln soll. Da sind wir gerade auf der Suche nach Förderern und an einem Antrag schreiben. Also erstens, wenn uns jemand zuhört, der uns Geld geben möchte, dann natürlich sehr gerne an der Stelle. Aber das ist vielleicht auch was, wo man nochmal drüber sprechen kann, weil das eine ganz andere Dimension nochmal betrifft. Nicht unbedingt dann die Begleitung der Parlamentarierin, sondern dann nochmal das Verstehen von politischen Gestaltungsprozessen in der Zivilgesellschaft. Also ich glaube, du hast gesagt, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen und nur einen Teil durchbekommen. Das ist so, aber wir kommen gerne zurück, wenn du uns nochmal einlädst, Christian.
Das mache ich vielleicht. Hey, nein. Leute, vielen Dank. Ich drücke jetzt hier mal kurz auf den Knopf und dann nennen wir das eine tolle Podcast-Episode. Vielen Dank, Leute.
Cool, danke. Danke dir. Sehr spannend.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.